Hallo und herzlich willkommen hier zu Signals for Life. Und jetzt hatten wir tatsächlich eine wirklich lange, lange Pause, die gar nicht so geplant war. Und manchmal ist es einfach so, dass durch Krankheiten oder Terminfindungsschwierigkeiten es nicht so sein soll, wie man es gerne hätte. Also ich glaube, das ist in diesem Jahr tatsächlich das erste Mal so, dass ich das Gefühl habe, MedizinerInnen sind einfach gar nicht so flexibel. Eigentlich ist einem das bewusst, aber trotzdem wurde es mir jetzt in diesem Jahr nochmal deutlich bewusster in der ganzen Produktionsphase als noch im letzten Jahr. Es ist also eine ziemliche Herausforderung, da mal einen Slot zu finden. Und jetzt haben wir es endlich geschafft, deshalb freue ich mich total, dass hier heute Herr Wittenberg und Herr Wilhelm bei mir sind. Ich würde es einfach vorschlagen, dass Sie zu Beginn sich einmal vorstellen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich auf unsere Folge heute. Und vielleicht starten Sie einfach, Herr Wittenberg. Hallo.
Schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Wittenberg. Ich arbeite überwiegend am Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen und beschäftige mich seit 25 Jahren mit bildgebenden Verfahren und der automatischen Auswertung der dazugehörenden Bilder. Und seit auch über 25 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema Endoskopie. Sowohl von der Aufnahmetechnik als auch von der Anwendung bis hin zu, wie können die Daten, die dabei entstehen, sinnvoll aufbereitet dem Arzt zur Verfügung gestellt werden. Und in dieser Rolle bin ich seit 10 Jahren Fachausschussleiter der DGBMT für den Fachausschuss Endoskopie und chirurgische Instrumente und freue mich, heute Abend dabei sein zu dürfen und etwas darüber zu erzählen.
Ja, ich freue mich auch. Vielen lieben Dank. Und dann haben wir noch hier Herrn Wilhelm sitzen. Hallo.
Hallo von meiner Seite. Mein Name ist Dirk Wilhelm. Ich bin zum einen Viszeralchirurg. Das heißt Chirurg, der im Bauchraum unterwegs ist. Und viele der Operationen, die wir heute durchführen, sind minimalinvasiv oder robotisch und verwenden dafür endoskopische Systeme, starre endoskopische Systeme, sodass ich in dem Bereich natürlich eine langjährige Erfahrung jetzt seit über 20 Jahren habe. Und auch schon sehr viele Systeme und die Entwicklung der Systeme mitbekommen habe. Als Viszeralchirurg ist man aber auch Endoskopiker, flexibler Endoskopiker. Und ich habe über einige Jahre die endoskopische Abteilung bei uns im Klinikum, am Klinikum rechts der Isar, der TU München, geleitet. Und kenne von dieser Seite natürlich auch die flexible Endoskopie, die ähnliche Anforderungen hat, aber ganz andere Technologien nutzt. Weiterhin bin ich Leiter einer Forschungsgruppe, die sich tatsächlich auch genau in diesem Bereich engagiert. Das heißt, wir suchen neue Technologien, welche Mediziner unterstützen bei ihrer täglichen Arbeit. Und in diesem Zusammenhang haben wir tatsächlich auch schon mit neuen Endoskoptechniken, neuen Visualisierungstechniken gearbeitet und beforschen das weiterhin. Das geht in viele Bereiche rein, von Chiptechnik, neue Bildanalysemethoden, aber auch Optiken und robotergeführte Systeme, die uns dabei unterstützen. Also möchte ich mal sagen, eine sehr breite Basis von medizinischer, aber auch von wissenschaftlicher Seite, die ich hier hoffentlich beisteuern kann.
Ich bin mir ziemlich sicher. Wunderbar. Vielen Dank. Jetzt ist es ja schon relativ klar, wir unterhalten uns heute unter anderem über Endoskopie. Und normalerweise ist es recht klassisch, dass wir irgendwie einen medizinischen Fall haben, eine besondere Krankheit oder ein gewisses Szenario und dann über eine Anwendung uns dem Ganzen nähern oder über eine Methode, wie man quasi sich diesem Krankheitsfall nähert. Heute haben wir es ganz anders. Heute haben wir quasi Endoskopie als Thema, aber ich glaube, draußen ist nicht unbedingt allen sofort klar, was ist Endoskopie? Wann mache ich das? Was muss vielleicht vorliegen? Ist das so ein Routine-Ding, das einfach mal alle machen, wenn sie irgendwann vielleicht ein gewisses Alter hatten? Ich habe nicht so viele Freunde in meinem Alter, die jetzt sagen können, ich hatte schon mal eine Endoskopie. Von daher würde ich sagen, Herr Wilhelm, vielleicht nehmen Sie uns da mal mit und erklären uns erstmal, was Endoskopie überhaupt ist.
Gerne. Also erstmal, um auf Ihre Aussage zurückzukommen. Ich glaube, dass jeder von uns im Laufe seines Lebens zumindest eine Endoskopie, meistens sogar mehrere Endoskopien haben sollte, und zwar die sogenannte Vorsorgeendoskopie, Vorsorgekoloskopie. Wir alle wissen ja, dass Darmkrebs eine der führenden Krebserkrankungen ist. Und eine Methode, mit der man Darmkrebs sehr schön vorbeugen kann, ist durch eine Vorsorgekoloskopie. Das ist eine Untersuchung, bei der ein flexibles Endoskop in den Darm eingeführt wird und man über eine Videokamera die verschiedenen Abschnitte des Darmes anschauen kann, um zu schauen, ob dort Vorstufen von Tumorerkrankungen sind. Das wird ab dem 50. Lebensjahr empfohlen. Die Kassen bezahlen das auch. Und jeder von uns, unabhängig davon, ob in der Familie ein Risiko besteht oder man Risikofaktoren mitbringt, sollte eigentlich in seinem Leben eine sogenannte Koloskopie, Vorsorgekoloskopie gemacht haben oder machen. Und deswegen glaube ich, dass jeder davon mal betroffen sein wird. Endoskopie bezeichnet eigentlich das Hineinschauen in den Körper. Und dafür kann man entweder normale Öffnungen nehmen, wie bei der Vorsorgekoloskopie, bei der Darmspiegelung, den After, über den man in den Dickdarm einspielt. Man kann natürlich auch den Mund nehmen und eine Magenspiegelung zum Beispiel machen. Oder man kann die Lungenwege hineinschauen und macht dort eine Lungenspiegelung, eine Bronchoskopie. Also diese Technik wird in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Die Unfallchirurgen nutzen die Endoskopie zum Beispiel für die Spiegelung von Gelenken, die Arthroskopie. Auch da werden endoskopische Systeme eingesetzt, die aber im Gegensatz zu dem, was ich erst genannt habe, zur flexiblen Endoskopie starr sind. Das heißt, diese Endoskope sind wie Stäbe mit unterschiedlichen Durchmessern von wenigen Millimetern bis zu einem Zentimeter, manchmal etwas größer. Und die werden dann eben nicht über vorhandene Öffnungen in den Körper eingeführt, sondern man muss diese Öffnungen chirurgisch mit einem kleinen Schnitt schaffen. Mein Hauptanwendungsgebiet ist die sogenannte Laparoskopie. Das ist die Spiegelung des Bauchraumes, bei der man mit starren Endoskopen über Hülsen in die Bauchhöhle eingeht und dort die Organe des Bauchraums anschaut und ebenfalls operiert. Auch die moderne robotische Chirurgie nutzt endoskopische Systeme eben mit Unterstützung von robotischen Instrumenten. Also die Endoskopie, um das nochmal zusammenzufassen, ist im Endeffekt das Betrachten von dem Körperinneren. Früher hat man das mit einfachen Spiegeln gemacht, mit Linsensystemen. Heute finden wir hierfür moderne Videotechnologie mit 4K, 8K Auflösung, 3D-Optiken. Also da hat sich einiges getan. Das Prinzip aber ist generell das Gleiche.
Bei der Laparoskopie, das ist wirklich wieder mal ein Zungenbrecher. Ich hatte bis jetzt erst eine Folge, da hatte ich das Gleiche und es ist nicht besser geworden bis zum Ende. Mal gucken, wie das heute sein wird. Also bei der Laparoskopie ist es aber keine Vorsorge. Also es klingt ja schon nach einem operativen Eingriff. In welchen Fällen macht man denn das?
Genau, Sie haben vollkommen recht. Die Laparoskopie ist eine Untersuchung, die in der Regel unter Vollnarkose durchgeführt werden muss. Der Patient schläft also, wird beatmet, hat eine richtige Narkose und deswegen macht man das natürlich nicht mal so zur Vorsorge, sondern dafür muss es einen Grund geben. In den meisten Fällen sind es Erkrankungen des Bauchraums. Das kann eine einfache Blinddarmentzündung sein, die heute nahezu ausschließlich mit dem Laparoskop endoskopisch operiert wird. Das kann eine Erkrankung der Gallenblase sein. Wir operieren aber heute tatsächlich jegliche Erkrankung im Bauchraum. Das sind es große, bösartige Tumoren, gutartige Erkrankungen unter Verwendung der Endoskopie. Aber dann, wie gesagt, nicht als Vorsorge, sondern tatsächlich mit einem triftigen Grund. Und es wird vorher immer umgehend analysiert, ob die Operation gerechtfertigt ist und was genau gemacht werden muss.
Ja, ich frage es immer gerne, weil ich das so anschaulich finde. Also ich sage immer gerne, nehmen Sie uns doch mal mit in Ihren Forschungsalltag. Ich hatte es auch schon mal hier im Podcast, dass dann jemand meinte, naja, morgens habe ich erstmal 200 Mails und dann halte ich noch eine Vorlesung und was weiß ich. Von daher würde ich sagen, so ausführlich machen wir es heute nicht, sondern wir machen es ganz spezifisch auf Ihre Zusammenarbeit, also Ihre Duo-Forschung. Und ich würde vorschlagen, dass Sie, Herr Wittenberg, uns erstmal noch mal mitnehmen und sagen, was machen Sie denn? Und wie können wir uns quasi vorstellen, wie die Forschung zwischen Ihnen beiden funktioniert? Sie forschen ja auch nicht erst seit gestern zusammen, sondern Sie haben ja bereits eine Historie miteinander. Vielleicht nähern wir uns ja darüber, wo wir jetzt gerade in dem Duo sind.
Am Fraunhofer-Institut oder an den Fraunhofer-Instituten wird Forschung eigentlich in Richtung Anwendung getrieben. Das heißt, man geht davon aus, dass es irgendwelche Grundlagen schon geschaffen wurden und wir versuchen, die Grundlagen in Anwendung zu bringen. Und es ist tatsächlich so, dass ein Teil meines Jobs ausmacht, neue Ideen zu finden, welche technischen Erfindungen, die von den Universitäten kommen, in praktische Systeme geführt werden können. Und dazu gehören unendlich viele Gespräche mit Klinikern, wie dem Herrn Wilhelm, um zu sagen, wo drückt euch der Schuh, was muss als nächstes gemacht werden, welche Lösung ist denn die geeignetste? Und wenn man dann sagt, ich habe ein Problem in der Klinik, muss man sagen, okay, wie lösen wir es denn? Das Erste ist, wir brauchen eine passende Lösung. Ab und zu fällt einem dann im Gespräch schon etwas ein, eine Idee, was man machen könnte. Oder umgekehrt, die Idee ist da und dann gehe ich nach München und frage, passt denn die Idee für irgendeine deiner Probleme? Und dann schieben wir eine Lösungsmöglichkeit mit einer Problematik zusammen. Das nächste ist dann, Wer macht es denn? Da braucht man das passende Personal, das muss bezahlt werden. Und dann sucht man nach den passenden Fördermöglichkeiten. Und im End vom Lied sind es viele, viele Gespräche, die im Vorfeld geführt werden müssen. Also mein Credo ist, man muss ungefähr 1000 Gespräche führen, um 100 Ideen zu haben. Mit 100 Ideen schreibt man dann 10 Anträge, Skizzen, Angebote, um dann vielleicht ein Projekt zu bekommen, in dessen Kontext man hier etwas Neues umsetzen kann. Und mein Alltag schaut tatsächlich aus, erstmal 200 E-Mails checken, schauen, mit wem rede ich heute. Dann erstmal eine Idee niederschreiben. Es reicht auch nicht zu sagen, am Anfang, wir reden miteinander. Spätestens, wenn man niederschreibt und versucht, die Argumente zu finden, warum diese Lösung die beste für folgende Problematik ist, stellt man fest, okay, das haben ja andere auch schon getan. Was können wir besser? Wie müssen wir es besser machen? Das heißt, dieser Prozess von Ideenfindung, bis irgendwas existiert, ist ein großer Kreislauf, der gekoppelt ist mit vielen Gesprächen, mit viel Niederschreiben, mit viel Austausch. Und irgendwann nach, einem Jahr kriegt man mal einen Förderbescheid, dass man etwas machen kann. Und dann geht's erst richtig los, denn dann muss der Mitarbeiter, der etwas dann bauen soll, programmieren soll, der muss dann auch mitgenommen werden und muss dann mit den Klinikern erstmal lernen, um was geht's eigentlich. Das heißt, man muss seinen dritten und vierten klar machen, was man eigentlich machen will. Und dann fängt aber der schöne Teil an, wenn unsere Medizintechniker dann plötzlich in der Chirurgie stehen, in der Endoskopie und ganz große Augen kriegen, sagen, jetzt können sie endlich anwenden, das, was sie gelernt haben, sei es durch künstliche Intelligenz, durch Bildverarbeitung, durch Hardware, durch Sensorik, und sie begreifen, dass sie tatsächlich ein Problem lösen können. Und dann kommt plötzlich sogar eine andere Lösung heraus, an die vorher gar nicht gedacht haben. Das ist für mich der Spaßfaktor, warum ich immer noch in diesem Getriebe drin bin. Und natürlich der Austausch mit den vielfältigen Menschen, mit denen man zusammenarbeiten muss. Das heißt, auf der einen Seite sind es die Ärzte, die Probleme haben. Dann sind aber auch auf der anderen Seite die Ingenieure, die es irgendwie lösen müssen. Aber auch die Randbedingungen, wer soll es denn im Endeffekt zahlen? Gibt es Firmen, die auch irgendwann mal ein Interesse haben, so eine Lösung in den Markt zu führen? Und selbst wenn man keine Firma hat, kann man vielleicht eine Firma gründen und die Firmen überzeugen, dass sie eine Lösung ist, die vielleicht in 3-4 Jahren hineingeht. Und daraus entstehen wieder neue Ideen. Also mein Alltag des Forschens besteht überwiegend aus Reden und Schreiben gerade.
Aber sehr, sehr spannend. Ich hatte als ersten Gedanken, da ich das jetzt hier bei einem Sonderforschungsbereich in Kiel festgestellt habe, ich sitze ja quasi, also gefühlt am ganz anderen Ende von Herrn Wilhelm, ganz im Süden und ich ganz im Norden. Und dort ist, sagen wir, eine große Herausforderung die Wissenschaftskommunikation, also intern bei den interdisziplinären Zusammenarbeiten. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie gucken erstmal, was Herr Wilhelm sich denn so wünscht und was ihm das Leben leichter machen würde, dann stelle ich mir das schon auch herausfordernd vor. Wie ist das denn? Sie arbeiten ja schon sehr lange zusammen, aber jetzt für, sagen wir mal, junge, angehende ForscherInnen, die vielleicht sehr abgeschreckt davon sind, erstmal sich auf ganz andere Fachbereiche einzulassen, von denen sie noch nie gehört haben. Wie war das bei Ihnen? Dauert das jedes Mal wieder neu, dass man ein Wörterbuch findet, wie man miteinander kommuniziert? Hat man es einmal geschafft? Herr Wittenberg, unbedingt.
Es ist, glaube ich, eine Kombination zwischen Angebot und Suche, dass die Leute, die bei uns anfangen, ob das jetzt bei uns beim Fraunhofer-Institut sind oder da, wo ich nebenbei noch arbeite an der Uni, das sind junge Menschen, die wollen das, was sie im Studium gelernt haben, anwenden. Und ich habe vor knapp 10 Jahren beim Herrn Wilhelm und beim Herrn Freusner einen Kurs mitgemacht, das nennt sich Chirurgie für Ingenieure. Ein 2-Tages-Kurs, den kann ich auch jedem nur empfehlen, weil man dort hands-on endlich mal die Geräte anfassen darf, die jetzt gerade nicht im Patienten drin stecken, sondern vielleicht in einem Phantom oder am Tier. Und man endlich am eigenen Leib, in den eigenen Fingern, in den eigenen Augen erlebt, was eigentlich die Herausforderung ist für den Chirurgen. Und ich habe tatsächlich in meinem Seminar, was ich hier an der Uni gebe, jedes Semester 10 bis 12 junge Studierende, denen ich teilweise das nahebringe, was ich in München gelernt habe. Das heißt, ich habe Endoskope hier im Schrank hinter mir, ich habe Phantome, ich habe kleine Übungsaufgaben, um sie darauf hinzuführen, was sie erwartet, speziell in diesem Fach Endoskopie. Und der eine oder andere bleibt dann hängen, macht seine oder ihre Masterarbeit bei uns und aus der Masterarbeit entstehen dann nachfolgend unser Nachwuchs, die dann schon begeistert sind und sagen, da gibt es doch was, kann ich da nicht irgendwas machen? Und dann habe ich natürlich die große Möglichkeit oder die Möglichkeit, diese jungen Leute direkt aus dem Studium mit diesem Interesse hier reinzubringen. Umgekehrt haben wir es auch schon gemacht, dass hier eine junge Dame aufgeschlagen ist und sagte, sie wollte eine ganz bestimmte Art von Masterarbeit machen. Und die habe ich dann nach München weiterverwiesen. Und die hat dann fast ein Jahr lang beim Herrn Wilhelm im Labor gesessen und hat spannende neue Herausforderungen implementiert.
Ja, großartig. Das habe ich tatsächlich auch noch nie gehört. Also dieser Workshop, das finde ich sehr, sehr cool. Dazu muss ich sagen, dass ich auch einfach eine sehr große Leidenschaft für Wissenschaftskommunikation habe. Auch inzwischen wirklich schon viele Sachen kenne, aber das nicht. Herr Wilhelm, wie ist es denn für Sie? Ich nehme noch mal das Sonderforschungsbereich-Beispiel hier aus Kiel. Da hatte ich auch eine junge Chirurgin zu Gast, die meinte, naja, also für mich ist das ja die Luxussituation. Ich gehe einfach quasi auf ihren technischen Kollegen oder auf ihr Pendant zu und habe dann meine Wunschliste und gut ist. Und dann mal gucken, was davon umgesetzt wird. Ist das bei Ihnen auch so oder wie nähern Sie sich dieser Zusammenarbeit?
Also im Endeffekt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das, was Sie eben genannt haben, das machen wir tatsächlich auch. Also wir haben nicht nur den sehr intensiven Kontakt mit Herrn Wittenberg und anderen Forschungsinstitutionen, sondern wir haben tatsächlich auch am Klinikum mit der eigenen Arbeitsgruppe Ingenieure sitzen, die technisches Verständnis und Know-how mitbringen und die wir tatsächlich mit alltäglichen Problemen einfach bombardieren können. Und man kann versuchen, aus dieser Kommunikation dann Lösungen zu finden. Das ist auch das, was eigentlich das Schönere ist, dass man ein medizinisches Problem hat und für dieses Problem eine technische Lösung sucht. Manchmal ist es aber auch so, dass man gar nicht weiß, was für potenzielle Möglichkeiten es gibt. Herr Wittenberg hat eben schon die künstliche Intelligenz genannt. Viele Mediziner kennen die KI natürlich aus der Populärwissenschaft, wissen aber nicht so recht, was man damit in der Medizin alles Tolles machen kann. Und das ist so ein Problem, wo man erstmal eine Kommunikation beginnen muss. Man muss sich austauschen, um einfach mal so ein bisschen abschätzen zu können, okay, wofür ist diese Technologie denn überhaupt anwendbar und wie verrückt können denn meine Wünsche sein, um überhaupt noch sinnvoll angewandt werden zu können. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man das Ganze nicht als eine Einbahnstraße sieht. Der Ingenieur kommt zum Mediziner, sagt, ich habe eine Lösung, oder der Mediziner kommt zum Ingenieur, sagt, ich habe ein Problem, löse mir das. Sondern häufig entstehen die tollsten Projekte aus einer Kommunikation, dass man sich hinsetzt, so ein bisschen das Arbeitsumfeld des Mediziners diskutiert, aber auch die technischen Möglichkeiten des Ingenieurs mit einfließen lässt und dann gemeinsam schaut, wo dieser Schlüssel, den der Techniker bringt, in ein Schloss reinpasst und die Medizin einen Vorteil hat. Also es ist tatsächlich eine Kommunikation und deswegen versuchen wir auch diesen Schulterschluss mit den Ingenieurwissenschaften sehr, sehr, sehr eng zu halten. Und deswegen bieten wir auch diese Kurse an. Diese Kurse sind nicht nur dafür da, Wissen aus der Medizin weiterzugeben an Ingenieure, die Medizintechnik entwickeln, sondern tatsächlich einfach auch eine Kommunikation zu beginnen, aus der man dann ja letztendlich tolle Projekte generieren kann. Es ist wie eine Partnerschaft, wo die schönsten Sachen erst passieren, wenn sich beide einbringen können. Und wenn das Ganze dann noch mit einem medizinischen Problem irgendwo zusammenläuft und eine tolle Technologie eingesetzt werden kann, dann wird ein gutes Projekt daraus und dann hat man auch nicht nur Erfolg auf Förderung, sondern auch Erfolg auf eine sehr gute Umsetzung.
Ja, ein sehr schönes Beispiel. Ich würde sagen, jetzt haben wir wirklich grob mal sehr ausführlich, ausführlicher als sonst, aber ich finde sehr, sehr wichtig mal gesagt, wie das Ganze überhaupt sich erstmal anbahnt und wie man zusammenkommt. Und jetzt würde ich aber sagen, gucken wir mal ganz konkret in Ihre Forschungsarbeit rein. Was machen Sie denn überhaupt? Was ist Ihre, ja, klassisch würde man wahrscheinlich sagen, das ist Ihre Forschungsfrage, aber oft gibt es die so gar nicht unbedingt. Deshalb, Herr Wittenberg, vielleicht war ich vorhin auch etwas unkonkret, wenn ich frage, wie sieht Ihr Alltag aus? Wozu forschen Sie denn aktuell mit Herrn Wilhelm zusammen?
Wir haben mit Herrn Wilhelm und seinem Team gemeinsam vor einigen Jahren zum ersten Mal eine künstliche Intelligenz für die Darmkrebsvorsorge prospektiv am Menschen evaluieren dürfen. Das heißt, wurde Wilhelm vorhin gesagt, Vorsorgeuntersuchungen sind wichtig. Es gibt Fremdkörper, also Polypen, Adenome im Dickdarm, die sollte man frühzeitig erkennen, bevor sie sich zum Tumor ausweiten. Es ist aber so, dass 20-30% übersehen werden. Nicht nur, weil der Arzt sie möglicherweise nicht sieht, sondern weil sie gar nicht sichtbar sind, nicht gesehen werden können. Und da ist tatsächlich seit vielen Jahren weltweit ein Bestreben, kann man Polypen, Adenome, gerade die kleinen und flachen, automatisch während der Endoskopie in Echtzeit entdecken und den Arzt darauf hinweisen. Und wir haben in einem ersten Projekt gemeinsam, also das war erst ein Projekt von Fraunhofer, wo wir eine Software entwickelt haben, haben es dann in Erlangen am Tierphantom gezeigt, dass es geht. Und dann kam der Wilhelm mit seinem Team und hat gesagt, lass uns das doch mal prospektiv am Patienten ausprobieren. Wir haben das vor einigen Jahren tatsächlich gemacht, haben die Software auf einen Rechner gespielt, haben sie im Klinikum mitlaufen lassen. Und das war tatsächlich die prospektiv allererste künstliche Intelligenz, die Polypen in Echtzeit gefunden hat. Zu diesem Zeitpunkt haben wir noch nicht alles gefunden. Wir hatten eine Erkennungsrate von 72%. Aber dafür, dass es noch nie jemand gemacht hat, haben wir gezeigt, dass es geht. Und seitdem ist meine Gruppe dabei, das System mit neuen Verfahren zu verfeinern. Also wir haben neue Versionen, die wir gerade etablieren und in Echtzeit implementieren, dass wir das auch schritthaltend in der Endoskopie zeigen können. Und meine persönliche Forschung geht in die Richtung weiter. Kann man solche Verfahren der künstlichen Intelligenz, die tiefen neuronalen Netze, nicht nur nutzen, um Polypenadenome im Kolon zu finden, sondern lässt sich das auch auf andere Fragestellungen übertragen, wie zum Beispiel Läsionen in der Blase. Und siehe da, der gleiche Ansatz, ohne eine Zeile Code geändert zu haben, hat dazu geführt, dass wir tatsächlich 80% von Läsionen in der Blase finden können. Und meine Hoffnung ist, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht auch mal eine Studie in die Richtung machen können.
Viele Fragen, die wir normalerweise haben, warum machen Sie das, sind super obvious. Also natürlich möchte man eine noch bessere Rate haben. Vielleicht erklären Sie mir noch mal mehr, wie ich mir das quasi ganz komplett vorstellen kann. Also momentan habe ich das Gefühl, das kann immer jederzeit mitlaufen. Es gibt quasi keine große Barriere. Häufig haben wir hier auch schon Themen gehabt, wo erst ein großer Testlauf passieren musste, überhaupt, dass Systeme einsetzbar waren, direkt an PatientInnen. Das ist bei Ihnen gar nicht. Ich sehe schon mal nicken. Das heißt, das ist auch ja ein großer Vorteil, oder? Weil Sie sofort immer sehen können, was funktioniert und wie es nicht funktioniert. Es sind keine ewigen Jahre, die Sie da noch durch Testläufe gehen müssen.
Also, was wir hier reden, ist das Medizinproduktegesetz. Da darf man nicht einfach irgendetwas einsetzen, sondern wir müssen sicherstellen, dass dem Patienten nichts passiert, dass alle aufgeklärt sind, dass alle das Datenschutzgesetz einhalten. Und wir haben tatsächlich unsere Verfahren vor 10-12 Jahren begonnen, indem wir erstmal die Testläufe auf Videodaten ausprobiert haben, um zu sagen, finden wir genügend viele Läsionen, finden wir sie gut genug und wie gut und wie schnell finden wir. Dann war der nächste Schritt, finden wir das auf Videoströmen in Echtzeit, das heißt, während der Videostrom, also Netflix-Qualität durch das System hindurchläuft, wie lange muss ich warten, bis irgendwie ein Indikator kommt, Achtung, da wäre was gewesen. Und da haben wir gezeigt, schon vor einigen Jahren, das geht quasi in Echtzeit. Und sind im nächsten Schritt zu den Kollegen hier ins Waldkrankenhaus gegangen, um einen Versuch an Schweinedickdärmen zu machen, wo künstlich Läsionen eingefügt wurden. Das waren jetzt keine Tieropfer, sondern es waren Restbestände von einer Hausschlachtung, die hier in Erlangen genutzt werden, um Medizintechnik und Medizinstudierende am Endoskopieren zu üben. Und wir haben eine dieser Übungsstunden genutzt und haben einfach mitlaufen lassen und haben geschaut, wie gut sehen wir die. Der nächste Schritt war, wir haben es auf einem Kongress gezeigt, in Mannheim, bilde ich mir ein. Und dort kam dann die Kollegen aus München, der Herr Wilhelm und seine Kollegen sagten, ja, es ist so gut, das können wir doch an Menschen machen. Und da ist dann der nächste Schritt, wir brauchen einen Ethikantrag, um es machen zu können. Wir brauchen eine Risikoanalyse. Das Ganze muss bei der Ethikkommission freigegeben werden. Wir haben sichergestellt, dass der Arzt nicht beeinflusst wird durch das, was wir machen. Nämlich der Arzt hat gar nicht gesehen, was wir können. Es ist ein zweiter Arzt daneben, der das System begutachtet hat und sagte, jetzt sagt das System, da ist ein Polyp. Und der Arzt im Endoskop sagte, ja, hier ist es auch. Und umgekehrt, der Endoskopie gesagt, ich sehe hier was. Und der Arzt hinten sagte, ja, das System sieht es auch. Einfach, um sicherzustellen, dass keiner beeinflusst wird. Und all diese Maßnahmen, Ethikkommission, Risikoabschätzung, Folgenabschätzung, Maßnahmen zu ergreifen, dass nichts schiefgehen kann, dass kein Patient irgendwie darunter leidet oder irgendwie eine Fehldiagnose gemacht hat. Das machen wir eigentlich Stand der Technik für jedes Projekt bei Fraunhofer, in dem Menschen, Messungen am Menschen involviert sind. Und das ist das Schöne, das Konzept Fraunhofer, dass wir nicht nur irgendetwas erforschen, was möglicherweise geht, was man dann auf Testdaten ausprobiert. Unsere Ambition ist tatsächlich, solche Sachen bis zum Patienten, bis in die Klinik mal durchentwickelt zu haben. Es funktioniert nicht immer, aber das Schöne ist, in Kombination und in Kooperation mit den Klinikern funktioniert es immer besser, immer häufiger.
Vielleicht kann ich da noch gleich ergänzen. Das Thema ist ja Endoskopie. Und das Besondere bei der Endoskopie ist, wir sehen bei diesen ganzen Untersuchungen, sei es bei der flexiblen Endoskopie im Darm oder bei der Untersuchung im Bauchraum, nutzen wir Kamerasysteme. Das heißt, egal was wir machen, wir produzieren ein Videobild. Und dieses Videobild abzugreifen, zu optimieren, zu analysieren, zu verändern und damit die Sicht für den Arzt, die Ärztin zu optimieren, ist eine ganz, ganz wichtige Methode, aber auch eigentlich eine relativ einfache Methode, weil ich muss an dem Prozess der eigentlichen klinischen Anwendung überhaupt nichts ändern. Das, was Herr Wittenberg als Ursprung oder als Quelle braucht für seine Methoden, das ist eh schon da. Und was er daraufhin entwickelt, kann mein Leben eigentlich nur leichter und besser machen. Und deswegen ist diese Forschung so schön, weil an unserem Prozess gar nicht viel verändert werden muss. Es kann einfach nur unterstützend eingesetzt werden. Und deswegen ist es so wertvoll, solche Unterstützung zu haben. Und wie gesagt, es ist auch ein schönes Beispiel, wie eine KI, die ja dafür trainiert worden ist, Bilder zu erkennen. Jeder kennt das aus dem Internet, dass dann irgendwelche Mäuse und Katzen und was nicht, Gott, was alles erkannt werden muss, dass man sowas auch einfach trainieren kann für medizinische Anwendung, dann eben nicht Mäuse zu erkennen, sondern Vorstufen von Darmkrebs. Und wie Herr Wittenberg schon gesagt hat, diese KIs sind nicht unbedingt dafür da, dem Arzt die Arbeit abzunehmen, aber Sie können sich vorstellen, wenn ein Arzt 8 Stunden am Tag, Stunde für Stunde, eine nach der anderen Untersuchung macht, dann wird er irgendwann auch ein bisschen müde und übersieht vielleicht mal was. Und da sind solche Systeme ganz, ganz wichtige Methoden, um mit Technologie die medizinische Versorgung zu verbessern.
Das ist eigentlich der Punkt, wo ich die Risky-Frage stellen sollte, die ich eigentlich in der zweiten Folge stellen wollte, wo wir uns über Zukunft unterhalten. Und ich dachte mir, auch wenn ich in meinem Bereich mir ähnliche Fragen anhören muss, stelle ich sie trotzdem Ihnen, was nämlich mit der KI in Zukunft passiert und ob irgendwann vielleicht Ihre Anwendung oder das, was Sie machen, deutlich geringer wird. Also das, was obviously aktuell immer wieder gefragt wird im Kontext mit KI. Deshalb sparen wir uns das einfach für die zweite Folge auf. Ich glaube, wir haben relativ viel über den Forschungsumstand gesprochen und ich fände es sehr schön, wenn Sie, Herr Wilhelm, uns auch nochmal in Ihren Alltag mitnehmen und wirklich vielleicht an den OP-Tisch. Es gibt wahrscheinlich nicht den klassischen Ablauf, aber was passiert, wann kommt wie das System überhaupt also ich sehe mehrere Bildschirme und dann läuft das System dort. Wie funktioniert das Ganze? Herr Wittenberg hat ja auch angeteasert, es kommen dann eigentlich Erkenntnisse wieder zu ihm. Sie lesen die Daten aus. Also wie können wir uns das quasi in Ihrem Tag, der ja wirklich sehr tough strukturiert ist, wie ich schon erfahren durfte, vorstellen?
Also solche KI-basierten Algorithmen, die uns unterstützen bei der täglichen Arbeit, die kann man sich als Unterstützungssysteme vorstellen. Das heißt, die Untersuchung, die ganzen Maßnahmen, die wir ergreifen, zum Beispiel eine Vorsorgekoloskopie, also bei der man den Darm untersucht, die findet genauso statt wie immer. Nur dass das Videosignal, wie eben schon gesagt, eben noch vom Algorithmus analysiert wird. Und während der Endoskopie blendet das System dann einen Rahmen ein in Arealen, die es als suspekt bewertet. Das heißt, das kann so ein Hinweis sein, schau doch nochmal hier hin, mir gefällt das nicht ganz. Und das passiert mehr oder weniger on the fly. Das heißt, während der Untersuchung, das kann im gleichen Bildschirm sein oder es kann ein separater Bildschirm sein, je nachdem, wie das System angeschlossen ist. Aber so kann man das sich letztendlich praktisch vorstellen. Das ist einfach ein Frame, ein Rahmen, der Areale hervorhebt, die, möchte ich mal sagen, suspekt erscheinen. Und das sind erst die Ansätze. Wir versuchen jetzt, diese Algorithmen dahingehend weiter noch zu optimieren, dass man weggeht, nur zu sagen, da ist was, was mir nicht gefällt, sondern wir wollen langfristig die KIs dahingehend trainieren, dass sie auch sagen können, nicht nur da ist was, sondern was ist es? Ist es gutartig? Ist es bösartig? Ist es eine Vorstufe, die ich wegschneiden muss? Oder ist das was Harmloses, was ich einfach belassen kann? Das heißt, das ist ein Prozess, der immer weiter gesponnen wird. Wir haben jetzt mal ganz einfach angefangen, also zu sagen, da ist was, da ist nichts, aber wir sind schon tatsächlich dabei, dieses da ist was weiter zu differenzieren und das wird langfristig dahin führen, dass der Arzt tatsächlich eine computergestützte Diagnostik während der Untersuchung bekommt und natürlich auch Dokumentation. Das heißt, die Systeme können automatisch Fotos machen, können dokumentieren, was dort ist und letztendlich lässt sich dieser Ansatz immer weiterentwickeln. Aber da sind wir eben auf die Unterstützung von Forschungspartnern vom Fraunhofer Institut von Herrn Wittenberg angewiesen, um gemeinsam, wir bereiten die Daten vor, die Kollegen entwickeln die Algorithmen, gemeinsam derartige Lösungsansätze umzusetzen.
Das, was der Herr Wittenberg sagt, Wir haben begonnen bei der Erkennung von Auffälligkeiten im Dickdarm, die dann nur durch einen roten, grünen, blauen Rahmen angezeigt werden. Aber das nächste ist nicht nur, ist es jetzt auffällig, unauffällig oder welche Klassifikation ist es, sondern auch, dass das System automatisch erkennt, wo in dem ganzen Dickdarm das Ganze war und potenziell auch weiß, und jetzt gehen wir wirklich in Zukunft, was, wenn ich diesen kleinen Fleck sehe, es mit diesem Patienten ausmachen würde. Also eine Vorhersage soll ich sogar rausnehmen, wenn es an dieser Stelle wäre. Also das sind so richtige die Dinge, die dann in Zukunft gehen.
Also ich verstehe quasi noch nicht ganz, wie das laufen wird, weil ich es jetzt, also ich kenne mich überhaupt nicht. Sie hatten ja gesagt, mit 50 empfiehlt man die Endoskopie. Also ich hatte das noch nicht, aber ich kenne es so, dass man, wenn irgendetwas Auffälliges ist, eine Gewebeprobe entnimmt, um dann zu überprüfen, ist es bösartig oder ist es nicht bösartig, kann es bleiben, muss es entfernt werden. Wenn jetzt während der Endoskopie die Kamera, also die KI, die ja quasi, ich nenne es jetzt mal, durch die Kamera mitschauen kann. Also das Programm wertet ja die Daten sofort aus. Wie kann ich mir vorstellen, dass dann die KI sagen kann, das muss weg, das ist bösartig? Wie ist das geplant?
Es lässt sich einfach ganz dahingehend beantworten, dass auffällig nicht immer das Gleiche ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen bösartigen Tumor nehmen, die schlimmste Form einer Läsion im Darm, dann unterscheidet er sich vom normalen Gewebe dahingehend, dass Tumoren anders durchblutet sind, dass die Oberfläche des Darms nicht glatt ist, sondern aussieht wie ein Blumenkohl. Und wir sehen, dass die Oberfläche teilweise ulzeriert ist, das heißt, die ist geschädigt, die ist aufgebrochen, die ist eingeblutet. Letztendlich sieht dieses Areal mit dem bösartigen Tumor komplett anders aus als normaler Darm. Und das natürlich für einen Arzt ganz einfach zu unterscheiden und genau auf diese Informationen stützen wir uns, wenn wir eine Darmuntersuchung durchführen und Areale versuchen zu finden, die auffällig sind oder eben hoffen, dass diese nicht da sind. Jetzt ist es aber kein sprunghafter Effekt. Das heißt, es ist nicht so, dass an einem Tag das Gewebe ganz normal ist und am nächsten Tag ist ein bösartiger Tumor, sondern das ist ein schleichender Effekt. Das heißt, Sie haben ganz kleine Veränderungen der Durchblutung. Dann wird die Oberfläche von ganz, ganz flach ein bisschen erhaben, so ein ganz kleines bisschen rauer, ein ganz kleines bisschen Blumenkohl. Und diese Stufe kann am Anfang sehr diskret sein. Dennoch kann man diese Veränderung sehen und man kann tatsächlich aus dem Ausmaß und im Stadium dieser Veränderung sehr genau sagen, okay, das ist eine Stufe, die ist potenziell bösartig oder die ist noch gutartig. Und wenn sie noch gutartig ist, wie nah ist sie am gutartigen oder am bösartigen? Das heißt, wie weit ist die Stufe da? Es gibt aber, das muss man auch sagen, neben diesen ganzen malignen oder prämalignen Veränderungen, also Veränderungen, die irgendwann mal bösartig werden können oder schon bereits bösartig sind, gibt es natürlich auch entzündliche Veränderungen. Oder es gibt sogenannte Polypen, das sind einfach kleine Knospen im Darm, die nicht Vorstufen von Tumoren da sind, die also auch, möchte ich mal sagen, eine andere Oberfläche haben, aber die eben zum Beispiel keine Gefäßveränderungen haben oder die nicht eingeblutet sind und so weiter. Also da sind viele, viele verschiedene Veränderungen. Manche von denen müssen entfernt werden, weil sie potenziell bösartig werden können und müssen auch dann untersucht werden von einem Pathologen. Und manche eben müssen das nicht. Und hier zu differenzieren, was gut und was schlecht ist, was ins Körbchen muss und was drinnen bleiben darf, ist ganz, ganz wichtig. Das vielleicht auch auf der Tatsache noch zu erläutern, dass solche Untersuchungen natürlich zeitaufwendig sind und wenn ich alles rausmache, was ich finde, dann dauert die Untersuchung natürlich a, viel, viel länger, b, ist jede Probenentnahme, zumindest wenn das ein größerer Befund ist, immer mit einem Risiko für den Patienten verbunden und produziert natürlich Kosten durch später notwendige Analysen und so weiter. Und hier tatsächlich nur die Befunde zu identifizieren, die potenziell maligne werden könnten, also bösartig werden können und die dann zu entfernen, das ist schon eine riesen Unterstützung. Und jetzt können Sie sich vorstellen, das ist ein Prozess, der ja auch ein langjähriges Training verlangt. Das heißt, jemand, der seit 20, 30, 40 Jahren endoskopiert, der sieht mit einem Blick, ob was bös oder was nicht gutartig ist. Jemand, der vielleicht nicht ganz so trainiert ist, natürlich bilden wir unsere Ärzte und Ärztinnen entsprechend aus, aber natürlich wächst die Erfahrung erst. Der tut sich viel, viel leichter, wenn er ein System zur Seite gestellt bekommt, was mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit ihm sagen kann, naja, da kannst du mal vielleicht drüber hinwegschauen oder das musst du auf jeden Fall entfernen. Also das sind auch, möchte ich mal sagen, eine zweite Sicherheit, die wir damit erzeugen, indem wir den Ärztinnen und Ärzten noch so ein bisschen einen Berater zur Seite geben. Aber das sind, wie gesagt, die Entwicklungen, die wir derzeit machen. Aber ich hoffe, jetzt ist die Frage einigermaßen klar und beantwortet.
Und all unseren ZuhörerInnen da draußen auch. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Ich glaube, dann sind wir hier tatsächlich schon mal an einem ersten Ende angekommen, weil ich habe schon wieder eine Frage, wie denn das mit der KI dann in Zukunft aussieht und der Ausbildung der ÄrztInnen. Und von daher würde ich sagen, wir verabschieden uns heute. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute da waren und hören einfach in 2 Wochen mal kritisch oder vielleicht auch gar nicht so kritisch, was denn mit der KI in Zukunft noch passieren wird und was Sie vielleicht auch für Wünsche haben. Und für all unsere ZuhörerInnen, jetzt ist es ja schon eine Weile her, dass ihr mich gehört habt, von daher wiederhole ich es. Falls ihr Fragen habt, findet ihr in den Shownotes auch die Kontaktdaten von Herrn Wittenberg und Herrn Wilhelm. Und auch wenn Sie super busy sind, Mails checken Sie ganz regelmäßig. Herr Wittenberg hat ja gesagt, 200 Minimum. Das heißt, wenn ihr, wie gesagt, Fragen habt, scheut euch nicht. Das ist immer super wichtig. Vielleicht sagt ihr auch, Mensch, ich bin jetzt gerade an dem Punkt, da suche ich noch so meinen Bereich, wo ich gerne anfangen würde zu forschen. Dann könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne bei den beiden melden. Und dann bleibt mir nur zu sagen, folgt uns gerne auf allen möglichen Social-Media-Plattformen und abonniert den Podcast. Und auch ich freue mich total, wenn ihr einfach meine Inspiration schreibt oder sagt, dieses Thema, das finde ich super toll, könnt ihr das nicht auch mal machen? So, und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und dann hören wir uns in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.